Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Fragen-Podcast zur Bundesliga und zu mehr. Mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Hallo Christopher.
Sei gegrüßt.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Servus Konstantin.
Servus Christoph.
Jürgen Klopp sagt, it's not a Wish-Konzert. Ich sage, today it is a Wish-Konzert. But I am the Dirigent. Ihr habt Fragen gestellt und wir beantworten sie. Nächste Woche natürlich dann ab Montag wieder regulär zur Bundesliga, wenn es dann wieder losgeht. Aber jetzt nochmal einen Fragen-Podcast. Die Fragen sind gekommen über www.checkpot.fm, über Twitter unter dem Hashtag Checkpot und über facebook.de/der Vorcheck. Und wir arbeiten sie weiter ab. Fangen an mit Frederik, der wissen will, was haltet ihr davon, wenn Fouls nur noch gepfiffen werden, wenn der gefoulte Spieler einen klaren Versuch unternimmt, den Ball zu erreichen und die Aktion weiterzuführen? So könnte man sicherlich die Elferflut eindämmen. Und noch eine Regelfrage, was haltet ihr von einem System wie im Handball, dass der Ball sofort freigegeben werden muss? Christopher, deine Antwort.
Ja, ich schieße mal mit der ersten Frage los, weil ich glaube, da werden wir sicherlich länger dran diskutieren.
Schieß.
Ich finde es hier schwierig, das daran festzumachen, wann ein Spieler weiterspielen soll oder nicht. Und wann dann schlussendlich auch die Strafbarkeit und der Versuch, also es ist ja auch schon das Versuch, zählt ja schon als Foulspiel. Und inwieweit der dadurch derjenige Spieler beeinträchtigt wird und gegebenenfalls dann auch noch ein Spieler dazu rücken kann, um dann wieder zuzustellen. Man stellt sich eine Situation im Strafraum vor, ein Spieler wird gefoult, also der offensive Spieler wird von einem Verteidiger gefoult, derjenige kann aber weiterspielen und ein zweiter Verteidiger kommt hinzu und kann den Zweikampf gewinnen. Nach der Logik, wie die Frage gestellt ist, verstehe ich das dann so, dass es dann keinen Elfmeter geben würde und andersrum, wie es aktuell wäre, würde es noch einen Elfmeter geben. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, auf so ein System zurückzugreifen. Und unterm Strich ist natürlich auch immer schwierig, dann darauf abzuziehen, was halt wirklich ein klarer Versuch ist, den Ball zu erreichen. Das ist halt immer, oftmals sehen wir auch Situationen, wo der Ball irgendwie im Spiel ist, aber die Verletzung des Gegenspielers dann billig in Kauf genommen wird, ist es dann auch als klarer Versuch zu werten, den Ball zu spielen und in dem Sinne kein Foul. Also wie gesagt, da ergeben sich ein paar schwierige Situation, wo ich nicht ganz es einordnen kann, wie das aktuelle Spielgeschehen, wie das irgendwie in Einklang gebracht werden würde mit dem, wie das Spiel aktuell läuft und der Fußball allgemein noch so ist, wie er ist. Und deswegen finde ich die erste Frage etwas grenzwertig. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Konstantin?
Ich sehe die Bewertung auch relativ schwierig. Weil wir da wieder in dem Bereich kommen und das ist, glaube ich, auch im Schiedsrichterwesen beziehungsweise wenn Regeln angewendet werden, grundsätzlich so ein bisschen ein Problem. Also die Bewertung von Fouls ist eben keine, da gibt es keine harten Fakten. Also der Schiedsrichter kann bei einem Tor, ist es ganz klar, der Ball muss über der Linie sein, das ist ganz genau erörtert, wie das sein muss, voller Umfang etc. pp. Und das ist auch bei anderen Situationen auf dem Spielfeld so. Also das sind, da arbeiten wir mit harten Fakten oder der Schiedsrichter arbeitet da mit richtigen Maßstäben. Und alles, was Fouls betrifft und so weiter, da wird natürlich auch so ein bisschen Art die Performance, beziehungsweise wird da Performance jetzt im weiten Sinne bewertet. Und was wir vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzen oder falsch einschätzen, ist, dass man sehr schwer genau sehen kann, wie stark war ein Impuls, wie war die Balance des Spielers, warum ist er umgefallen und so weiter. Weil manchmal gibt es Situationen, klar wird das auch teilweise aufgegriffen, aber dann fällt einer einfach hin und dann meint man, das war ein klarer Schwalbe, aber vielleicht in der Haut des Spielers war es dann doch nicht so. Und wir sollten, hat sich dann, war es vielleicht doch ein bisschen anders, der war vielleicht ein bisschen keine Ahnung, hat er sein Gewicht auf dem rechten Fuß und wurde leicht links getroffen und dann ist er eben umgefallen. Also es ist ja nicht so, dass das komplett unrealistisch ist, vor allem dann natürlich noch im Tempo des Profifußballs. Und wir sollten uns eben nicht einbilden, unbedingt immer auch gerade vorm Fernseher dann genau zu wissen, warum ein oder wie stark zum Beispiel ein Impuls war oder warum jetzt jemand gefallen ist oder zu Boden gefallen ist. Und für den Schiedsrichter ist es auch nicht unbedingt einfacher. Die haben natürlich ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht und sind natürlich auch live ganz nah dran und hören dann vielleicht auch den Impact. Aber wie gesagt, also das ist so ein bisschen mein größtes Problem, ist immer, wie bewerte ich überhaupt Fouls? Und das wird ja auch so ein bisschen aufgegriffen. Man versucht, man könnte jetzt, der Versuch ist ja quasi hier, dass man die vielleicht vermeintlichen oder auch realen Schauspieleinlagen minimiert. Das ist natürlich ein sehr anständiges Vorgehen und sicherlich sollte das auch das Ziel der Fußballregelhüter sein, da notfalls dagegen vorzugehen, weil es vielleicht doch die ein oder andere Schauspieleinlage gibt, die unnötig ist und dem Sport nicht unbedingt gut tut. Aber so an sich ist es trotzdem eben immer noch schwer für den Schiedsrichter genau zu bewerten, im Gegensatz eben zu anderen Regelentscheidungen, Abseitstor und so weiter, wann, wie stark nun der Impuls war und so. Und deshalb, ja, damit tue ich mich einfach an der ganzen Sache ein bisschen schwer.
Ich könnte mir vorstellen, dass Frederik damit auch meint, dass man Situationen nicht abpfeifen sollte, wo der angreifende Spieler sozusagen eher schaut, wo kann er den Kontakt rausholen, als darauf zu schauen, wo der Ball ist. Also wirklich in den Gegenspieler reingeht und dann den Ball verliert. Und dann habe ich noch zwei Bilder im Kopf, komischerweise jetzt in dem Fall von Cristiano Ronaldo und Thomas Müller. Gibt sicherlich auch andere Spieler, aber Cristiano Ronaldo, der hinten am Trikot gezogen wird und dann eigentlich schon in dem Moment, wo er gezogen wird, beide Arme hebt und zum Schiedsrichter schaut. Und Thomas Müller ist da ja auch ein Spezialist, der eigentlich schon im Fallen dann schon Richtung Schiedsrichter schaut. Und vielleicht will Frederik da eben die angreifenden Spieler eher in Richtung Ball schauen sehen. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Was ich vielleicht auch noch kurz ergänzend dazu immer komisch finde, ist, wenn im 16er abgeschlossen wird und dann danach kommt der Verteidiger angerumpelt und haut den Stürmer um, also kurz nach dem Schuss, klares Foul, aber der Abschluss schon erfolgt ist, warum da nicht öfter Elfmeter gepfiffen wird. Und das haben Colinas Erben, wir auch schon mal recht ausführlich besprochen. Und eigentlich besagt die Regel, dass es dann trotzdem ein Foul ist, wenn sozusagen der Abschluss schon erfolgt ist, aber möglicherweise der Verteidiger mit seinem Tackling da den Stürmer noch beeinflusst hat. Also es wird ganz, ganz selten gepfiffen, aber das ist nur ein leichter Exkurs. Also der erste Teil der Frage eher schwer, der zweite Teil, Christopher, was haltet ihr von einem System wie im Handball, dass der Ball sofort freigegeben werden muss? Sicherlich auch schwer umzusetzen, aber aus meiner Sicht sinnvoll.
Ja, sicherlich kein schlechter Vorschlag. Die Frage ist natürlich, inwieweit das dann unterbunden wird, indem sich dann Spieler vor dem Ball positionieren. Das haben wir ja jetzt ja auch schon oft genug. Da ist ja der Ball teilweise dann auch schon freigegeben bei bestimmten Situationen und gerade im Mittelfeld nach einem taktischen Foulspiel wird ja dann nicht nur versucht, ja einfach nur durch das Foul schon die Kontersituation zu unterbinden, sondern auch nochmal durch das Blockieren des Balles. Und ich glaube, das würde dann im Zuge dessen einfach noch weiter zunehmen und müsste dann einfach wahrscheinlich nur stärker bestraft werden.
Aber das meint er ja, oder? Also er meint ja, dass eben das genau dieses vor den Ball stellen und so weiter eben gar nicht mehr passieren darf und eigentlich man sich sofort wie im Handball sofort direkt vom Ball entfernen muss.
Ja, und vor allem, dass derjenige, der zum Beispiel wenn einer ins Abseits läuft.
Und gebe, dass ich spiele, also das ist ja eigentlich interessant beim Handball für mich immer so. Irgendwie, es gibt eine Rauferei am 7-Meter-Raum, wie auch immer, und die offensive Mannschaft wird abgepfiffen. Und in dem Moment würde im Fußball erstmal eine Diskussion beginnen und der Offensivspieler wird darum diskutieren, ey, warum pfeifst du mir die Situation ab? Und im Handball lässt man ja sofort legt sofort den Ball hin und die Offensivmannschaft läuft sofort nach hinten, also die ehemalige offensive Mannschaft läuft sofort nach hinten und legt den Ball hin, ohne zu diskutieren meistens oder nur mit so während des nach hinten Laufens
vielleicht. Und das sagt auch nie jemand oder deutet an, er hat den Pfiff nicht gehört.
Ja.
Komischerweise. Ja, das
ist auch ein bisschen enger alles zusammen in so einer Halle vielleicht, aber stimmt schon. Und ich sag mal, im Rugby sind die Situationen anders, da ist es nicht unbedingt mit dem Ball wegliegen, aber da geht's auch so ein bisschen in die Richtung. Also wenn abgepfiffen ist und es wird gegen die eine Mannschaft gepfiffen, dann hat man sich gefälligst daran zu halten und dann wird auch der Ball hingelegt zum Beispiel oder wird abgegeben zum Schiedsrichter, ohne noch lange den Ball festzuhalten und rumzudiskutieren und vielleicht dadurch auch das Spiel dann zu verzögern so ein bisschen.
Ja, also ich hatte jetzt solche Szenen vor Augen wie, boah, ich glaube bei Aue gegen Groß-Asbach gab es Anfang dieser Saison mal so eine Szene.
Also war 1978
Aue gegen Groß-Asbach. Ich muss jetzt überlegen, welche Mannschaft getroffen hat, glaube ich, bei Groß-Asbach. Und zwar hatte der Schiedsrichter den Freistoß oder hatte signalisiert, dass er den Freistoß freigeben will mit dem Pfiff. Und der Schütze hat dann den Freistoß trotzdem schon reingeschossen, obwohl der Ball nicht freigegeben war. Und der Schiedsrichter hat dann auf Tor entschieden, was dann im Nachhinein so für große zu großen Diskussionen geführt hatte. Und ich hatte jetzt so eine Szene vor Augen. Ne? Also sowas würde man da versuchen, noch stärker wahrscheinlich dann mit Ballblockieren etc. zu unterbinden. Ich sehe es natürlich dann ganz ähnlich wie Frederik oder wie ihr beide das jetzt auch beschrieben habt. Im Endeffekt müsste es halt dazu führen, dass ja so ein Unterbinden dann viel stärker bestraft wird. Die Frage ist halt dann immer so, wie nachhaltig ist das halt? Das kennen wir auch noch von diesen ganzen Szenen mit den Ellenbogenschlägen, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen ein hinkender Vergleich ist, aber da hat die Bestrafung, ich sag jetzt mal, das war vor 1-2 Jahren ein ganz großes Thema, dann wurde das ziemlich straff auch geahndet und mittlerweile in dieser Saison ist es nicht mehr so im Fokus und man sieht viel öfter wieder den Ellenbogeneinsatz, ja, der dann ungeahndet bleibt. Und solche Szenen kann ich mir dann vorstellen, oder so ähnlich könnte ich es mir dann auch vorstellen, mit einem schnell ausführenden Freistoß oder mit einem ja, nicht blockieren des Balles oder mit einem sofortigen freigegebenen Freistoßes, dass es dann auch zum Anfang vielleicht noch relativ hart bestraft wird für die gegnerische Mannschaft, dass sich das aber nach so 1-2 Jahren in der Regelpraxis dann wieder ja, verschlechtert. Aber das ist natürlich dann ja auch Frage wie der Schiedsrichtersteuerung und des Schiedsrichterwesens allgemein. Finde ich die Idee nicht schlecht.
Ja, man müsste es halt voll durchziehen und dann wird es dann wahrscheinlich gelbe Karten hageln, weil man entweder dem Spieler, der blockiert, sofort die gelbe Karte gibt oder demjenigen, der halt angreift und den Ball nicht liegen lässt. Also analog zum Handball müsste dann so sein, dass der Angreifer dann einfach auf den Ball steigt und sofort wieder weggeht vom Ball. Und wenn er das nicht macht, sondern weiterspielt oder weiterläuft oder sogar noch abschließt, dann gibt es halt die gelbe Karte. Das würde dann gelbe Karten hageln. Das wäre interessant, ob man es wirklich durchziehen kann. Aber ich kann mich erinnern an vielleicht noch das eine Beispiel aus dem Eishockey vor wie lange ist das her? 10 Jahre mittlerweile, als diese technischen Fouls wie halten, haken, Beinstellen so viel viel härter geahndet worden sind. Das war am Anfang eine Katastrophe, weil in allen Ligen auf einmal Strafminuten und die Zuschauer haben es nicht gepeilt und die Spieler auch nicht. Man musste die halt erstmal dran gewöhnen. Und das ging aber dann relativ flott und jetzt ist es etabliert und alle wissen, dass es ein Foul ist und halten sich halt dran und es gibt nicht mehr so viele Strafzeiten, weil halt die Spieler sich ja umgestellt haben. Ich weiß nicht, wie lange es dauern würde, bis sich ein Fußballer in der Beziehung umstellen könnte, dass eben der Ball sofort spielbar sein muss, jeweils nach dem Pfiff.
Ich glaube, vielleicht zu dem ganzen Thema, wenn man sozusagen verschiedene Regeln so leicht umändern möchte und quasi das Verhalten im Allgemeinen vor allem verändern möchte der Spieler, dann wäre es zumindest immer ganz gut, wenn solche Regeländerungen beispielsweise bei einer Weltmeisterschaft eingeführt werden.
Aber so ein Ding bei einer WM.
Aber das Problem ist aber folgendes. Nehmen wir mal an, dieses sofortige Entfernen vom Ball. Also sofort den Ball liegen lassen, nicht irgendwie den Ball in der Hand halten, nicht davor stehen, sondern sofort entfernen vom Ball, sofort nicht nochmal ranspitzeln mit der Fußspitze oder so, sondern sofort, der Ball ist sozusagen tabu, wenn abgepfiffen wird, für die zurückgepfiffene Mannschaft dann. Das führt man jetzt in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, meinetwegen auch in komplett Deutschland zum Beispiel ein, bis runter in die Ligen, wobei das da auch schon schwierig wird. Aber eigentlich bedarf es ja da so eine Art kulturellen Wandels in meinem Fußballspiel. Und da habe ich einfach das Problem, dass vielleicht dann in der ersten, zweiten Bundesliga ordentlich durchgezogen wird, aber in der Amateurliga von irgendeinem kleinen Fußballverband am anderen Ende der Welt zum Beispiel noch lange nicht angekommen ist. Und eigentlich ist es ja beim Handball zum Beispiel oder vielleicht auch bei anderen Sportarten ist es so, dass das so weltweit geltende Regeln sind oder auch Verhaltensregeln einfach, die überall befolgt werden. Egal, ob das jetzt in der 5. englischen Liga oder in der 1. südkoreanischen Liga oder so stattfindet. Und da habe ich einfach das Problem, dass wir können jetzt über solche Regeln und Verhaltensänderungen so ein bisschen reden, aber ich glaube, da braucht man eine ganz große Bühne, um da quasi Einfluss in alle, also bis in den letzten Verband zu nehmen. Ansonsten wird das schwierig und deswegen ist mir jetzt das mit der Weltmeisterschaft zum Beispiel eingefallen, auch vielleicht mit der Europameisterschaft, also wo dann auch wirklich jeder zuschaut und es auch irgendwie dann ganz klar wird. Ansonsten bleibt das vielleicht auch so eine nationale Verbands- oder vielleicht eine UEFA-Sache, aber eben nicht weltweit.
Im Sinne einer offensiven Spielweise auf jeden Fall keine schlechte Idee, aber ich glaube, wir haben die Fallstricke und die Umsetzung, glaube ich, schon ganz gut angesprochen, wo wir da so ein paar Baustellen sehen.
Danke an Frederik für die Frage beantwortet von uns allen, von Christoph Ramm, von Konstantin Eckner und auch von mir. Nächste Frage kommt von Franz und von Miles. Die haben beide auf www.checkpot.fm eine Frage zum BVB gestellt und Konstantin hat sich entschieden, die mal zusammenzulegen, die beiden Fragen. Also Franz mit der Frage, glaubt ihr, dass Tuchel versuchen wird, den BVB noch flexibler zu machen? Stichwort Dreierkette. Und damit dazugenommen die Frage von Miles, welche taktischen Maßnahmen kann Tuchel beim BVB ergreifen, um das Pressing, insbesondere das Gegenpressing, zu verbessern? Und welcher Ersatz für Hofmann würde sich im offensiven Mittelfeld anbieten? Was für Spieler als Ersatz würden sich für die potenziellen Abgänge von Hummels, Gündogan und Mkhitaryan anbieten? Also schon eine sehr, sehr weite Frage. Auch ein bisschen Spekulation, weil nicht gesagt ist, dass Hummels, Gündogan und Mkhitaryan gehen. Aber trotzdem, Franz und Miles in Richtung Konstantin.
Ja, genau. Der erste Teil oder beziehungsweise die erste Frage zielt ja auf die taktischen Veränderungen beziehungsweise auf die Erweiterung der taktischen Flexibilität ab. Da haben wir jetzt in der Winterpause nichts beobachten können, was darauf hindeutet, dass Tuchel da große Änderungen im sozusagen im makrotaktischen Bereich vornimmt. Also müssen sich da die BVB-Fans etwas gedulden. Ich habe sogar unter einem Artikel bei mir sein Rot, habe ich sogar einen Kommentar gelesen von einem Bayern-Fan, der meinte, ja, Tuchel kann ja eh nur ein System und das funktioniert. Ansonsten kann da nichts. So ist das nicht. Also Tuchel hat ja auch schon in seinen Mainzer Tagen bewiesen, dass er doch flexibel agieren kann, aber er versucht beim BVB im Moment in seiner ersten Saison, die auch nicht so einfach für ihn ist, hätte ja auch zur Katastrophe werden können. Die letzte Saison des BVB war ja alles andere als von Stabilität geprägt. Tuchel hat jetzt erstmal versucht, ein System einzuführen und da nur an Detailschrauben dann während der Saison zu drehen. Ich denke aber, im Sommer wird es dann dazu kommen, dass er ja, sozusagen das nächste Level dann erreicht, beziehungsweise die Mannschaft ins nächste Level führt und dann eine Dreierkette ist denkbar, ist mit dem Spielermaterial ja doch auch umsetzbar. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch, die Abläufe dann wieder ein bisschen zu verändern, damit man eben auch nicht vorhersehbar wird. Also das heißt, diese hohen Außenverteidiger, diese Seitenverlagerung von links nach rechts, das wird wahrscheinlich dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich schon im Verlauf der Rückrunde dann eben im nächsten Sommer dann auch dazu kommen, dass dann das ein bisschen abgeändert wird, vielleicht auch komplett über den Haufen geworfen, man macht vielleicht was Neues. Ich denke auch die Spieler, Mkhitaryan, Gündogan, Reus und aber auch die Außenverteidiger, vor allem Schmelzer, das sind also schon auch sehr flexible Spieler, die da jetzt nicht irgendwie darauf festgelegt sind. Aber im Moment war es, glaube ich, Tuchels Ansatz am Anfang der Saison schon so, oder im letzten Sommer, dass er ein System gewählt hat, was den meisten Spielern erstmal sehr gut in die Karten gespielt hat. Also sei es die vielleicht nicht ganz so große Kombinationsstärke von Schmelzer oder sei es vielleicht Mkhitaryans Probleme auf der Zehnerposition, die er mal hatte. Da hat er es eigentlich ganz gut geschafft und dann noch mit Julian Weigel den Glücksgriff des Jahres gemacht auf der stabilisierenden, defensiveren Sechs. Also so wie dazu. Thema Gegenpressing. Die Frage klang fast so, als wäre das Gegenpressing jetzt nicht so stark, würde ich erstmal bestreiten. Sicherlich hat man Gegentore nach gegnerischen offensiven Umschaltsituationen kassiert. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn man lange im Ballbesitz ist, dann sehr lange aufrückt, in so einen Rhythmus kommt, wo man dann vielleicht mal ein bisschen anfällig wird, beziehungsweise ein bisschen nachlässig, wenn man doch lange den Ball in der gegnerischen Hälfte zirkulieren lässt, war gegen Mannschaften wie Darmstadt zum Beispiel dann der Fall, die eben mit Sechserkette hinten und dann die weiteren Spieler auch alle in der eigenen Hälfte, da hat Dortmund ja dann phasenweise massiven Ballbesitz gehabt und da kann es dazu kommen, dass man vielleicht nachlässig wird und mal den einen oder anderen Raum offen lässt, aber dann auch nicht unbedingt so direkt daran glaubt, dass der Gegner das nutzen kann. Ist aber weniger eine Gegenpressing-Frage. Eigentlich ist das Gegenpressing sogar in dem System von Tuchel sehr gut, gerade auf der linken Seite, denn da gibt es ja Weigel als Absicherung hinter Schmelzer, hinter Mkhitaryan und auch Hummels als linken Verteidiger, Innenverteidiger, der ja eigentlich auch im Gegenpressing stark ist, manchmal ein bisschen ungünstig rausrückt, aber ansonsten eigentlich grundsätzlich schon stark im Gegenpressing ist mit seinen Rausrückbewegungen. Und dadurch, dass hier eigentlich auch alles so ein bisschen konzentriert ist, gerade auf der linken Seite, gerade mit Kagawa, Mkhitaryan, mit Schmelzer, dass die alle so auf einem Trempel sind und dann der Ball dort in dem Bereich ist, wenn man den dann verliert, hat der Gegner eigentlich Probleme, sich aus dieser Enge zu befreien, weil da überall Borussen noch sind. Also diese Überladungen, gerade von einer Seite, machen eigentlich das Gegenpressing da stark. Wenn man natürlich auf der rechten Seite den Ball verliert, ist man ein bisschen offener und hat man vielleicht, läuft man eher Gefahr, dass man da überrumpelt wird. Aber ich glaube, dass Tuchel an sich schon das Gegenpressing und auch die Effektivität von Gegenpressing bei die Ausarbeitung dieses Systems schon sehr stark im Auge hatte und das auch ein Grund war, warum das jetzt mit diesen Überladungen so gespielt wurde und immer noch gespielt wird. Genau, dann will ich das ganz kurz halten. Hofmann ist zu Gladbach gewechselt. Ersatzmann könnte ich mir sehr gut Yunus Malli vorstellen, der ja auch heftigst umworben wird vom BVB, wie man vernehmen kann. Mainz spielt noch die harte Karte aus. Mal abwarten. Ich glaube, da ist auch der Preis entscheidend und ob Mainz einen Ersatzmann bekommt, aber man versucht ihn jetzt schon im Winter loszueisen. Anderer Spieler wäre natürlich noch, als der ja allgemein als Neuzugang diskutiert wurde, war ja Jarmolenko von Dynamo Kiew, aber da haben die Ruhrnachrichten jetzt berichtet, dass eben einfach die 30 Millionen Ablöse, die vielleicht gezahlt werden müsste, einfach zu hoch für den BVB ist. Und man das jetzt in dem Moment nicht tun kann. Ein anderer Ersatzmann, der schon in den ersten Kader, zumindest in den Trainingskader der ersten Mannschaft berufen wurde, ist eben Pulisic, der US-Amerikaner, ein flexibler Offensivspieler, großartiger Techniker, auch technisch besser als Hofmann. Ich denke, das könnte sogar darauf hinauslaufen, dass Tuchel den so ein bisschen schon als Ersatzmann in Planung hat, denn Hofmanns Einfluss auf die Mannschaft, auf die Leistung der Mannschaft in der zweiten Hälfte der Hinrunde war ja doch sehr gering.
Die Tatsache, dass Januzaj zurück zum Manchester United gegangen ist, spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass Tuchel da vielleicht plant, wirklich aus dem eigenen Nachwuchs Ersatz zu suchen. Ne?
Genau, also es ist so, dass zwei Spieler abgegeben wurden, beziehungsweise Januzaj wurde jetzt schon zurückgeschickt. Bei ihm war es sicherlich der Fall. Ich glaube einfach daran, dass Tuchel ja einfach die Nase voll hatte mit der Arbeitseinstellung von Januzaj, der irgendwie immer noch mit dem Kopf bei Manchester United war, der sich auch mit dem belgischen Nationaltrainer Wilmots ein bisschen in die Haare hatte, weil er nicht für die U21 spielen wollte und deshalb dann gar nicht für die erste Mannschaft der Belgier nominiert wurde. Also Januzaj ist bestimmt ein großes Talent, muss aber mal langsam klarkommen im Kopf und vielleicht auch so ein bisschen seine eigene Leistung ordentlich einschätzen. Deshalb, also ich glaube, bei Januzaj war es wirklich keine strategische Entscheidung, sondern mehr so von Tuchel aus, mit dem will ich jetzt einfach nicht mehr arbeiten, der nervt. Bei Hofmann war es eher so, dass Hofmann eben nicht zu den Einsätzen kam und einfach qualitativ irgendwie nicht ganz mithalten konnte. Es ist kein schlechter Fußballer an sich, aber ja, das Niveau ist hoch bei Dortmund. Zudem ist Hofmann, also irgendwie, ich glaube, der trifft einfach nicht, wenn er frei vom Tor steht. Ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen geschadet so in den letzten Monaten. Er hat ein, zwei Tore gemacht, aber das waren dann leichtere Dinger, wie das gegen Leverkusen, wo Leno am Ball vorbeispringt. Deshalb, ich gehe davon aus, dass Tuchel damit plant, zumindest einen Ersatzmann zu holen und ansonsten eben mit den Jugendspielern auch zu arbeiten. Pulisic Nummer 1, Paslak, vielleicht eher für die Außenverteidigung dann. Ersatz für Gündogan, da hatten wir im Fragen-Podcast 159 vom 6. Januar darüber gesprochen. Also da einfach nochmal nachhören. Ersatz für Mkhitaryan, da hätte ich jetzt an, oder wenn jetzt wirklich Mkhitaryan geht, ich glaube nicht daran, aber nehmen wir mal einen Raiola, der berühmte italienische Pizzabäcker-Berater, überzeugt ihn davon, dass eben doch Juventus oder dass in Turin es schönere Frauen gibt, dann, weiß nicht, bei Arsenal oder so, dass er da mehr Geld verdient, dann wäre Jarmolenko eben so ein Ersatzmann eigentlich. Es wurde ihm jetzt auch nochmal kolportiert, dass die Kiewer aktuell eben den nicht abgeben wollen. Die spielen ja dann auch im Achtelfinale gegen Man City. Und ja, gut, okay. Das kann sein, dass Jarmolenko vielleicht nochmal ein Thema wird. Sollte wirklich Mkhitaryan gehen, denn die sind sich jetzt nicht ganz unähnlich, wobei Jarmolenko mehr so ein Reus-Typ ist, aber an sich vielseitiger Offensivspieler. Und Ersatz für Hummels hatten wir in einem anderen Podcast, ich bin auch beim Yellow War Pod, der einzig englischsprachige Dortmund-Podcast, den es so gibt. Da wurde auch das diskutiert und da hatte ich damals geantwortet, letzte Woche mit Mustafi als Ersatz für Hummels. Und ich bleibe einfach dabei. Mustafi und als etwas außergewöhnliche Lösung oder als Talentlösung, wenn man so möchte, wobei ich nicht glaube, dass man den Abwehrchef mit einem Talent ersetzen sollte, aber gut, dann wäre noch Niklas Süle sicherlich einer, der sehr interessant für Borussia Dortmund werden könnte. Hoffen wir, wenn die absteigen sowieso, aber ob Süle wirklich gleich ein direkter Ersatz für Hummels ist, das weiß ich nicht so direkt, ob man das Risiko eingehen möchte, aber ansonsten Scott Rahn, Mustafi, das ist ein Spieler, den möchte ich auch gerne mal in der Bundesliga sehen.
Sonst halt Robert Huth.
Sonst Robert Huth, ja. Ansonsten Klopp. Klopp hat ja auch anscheinend Fable für Corker von Queen's Park Rangers. Den können wir auch holen. Alternativ dann eben Skirtle.
Apropos Hut, wenn der Konstantin mal seinen Managerhut aufsetzt, dann wird es auf jeden Fall immer interessant. Danke an die Frage von Franz und Miles, beantwortet von Konstantin Eckner. Wir machen weiter mit Blub, der auf der www.checkpot.fm kurz und knackig gefragt hat, wie bewertet ihr die Ausleihe von Eihan an Frankfurt? Christopher.
Ja, sicherlich kein schlechter Move von Frankfurt. Ist natürlich auch so wie bei ja, vielen Jugendspielern, teilweise jetzt auch aus der knappen Spiele, das ist schon ein bisschen auffällig. Schalke tut sich da ein bisschen schwer, die vielen, vielen Talente, die sie haben, noch besser einzubringen, als es ihnen vielleicht jetzt mit Sané, das ja sicherlich das Positivbeispiel, gelungen ist. Sondern sie haben dahinter eigentlich auch eine relativ große Masse noch an Talenten, wo sie es aktuell nicht ganz gut verstehen, diese einerseits im eigenen Verein einzubinden. Ja, und deswegen ist da manchmal so ein Leihgeschäft jetzt gar nicht so verkehrt. Ob jetzt Frankfurt natürlich die allerbeste Wahl ist, muss man sehen. In Frankfurt hat natürlich generell das Problem, dass sie defensiv jetzt nicht die allerstabilste Mannschaft sind. Haben jetzt 28 Gegentore, tendenziell schon relativ viel. Haben vor allem immer wieder Probleme, ja, wenn der Gegner mal auf den Flanken durchbricht, was relativ häufig vorkommt in Kontersituationen, weil häufig auch die Geschwindigkeit dann der Innenverteidiger nicht passt. Da spielt halt vor allem Abraham und Chakba nicht, der spielt keine Rolle mehr, sondern auch nicht Otschipka. Russ hat teilweise da gespielt und Zambrano, genau, Zambrano war der Name, der mir jetzt entfallen ist. Und das sind jetzt, also zumindest Zambrano und Abraham sind jetzt nicht die allerschnellsten. Da könnte Ayan dann so ein bisschen nachhelfen. Ich sehe halt bei ihm immer so ein bisschen das Problem der Kopfballschwäche. Da gab es halt bei zu Schalke-Zeiten immer schon wieder ein paar Probleme. Und wenn natürlich die eigene Mannschaft dann auch relativ viel ja, Standardsituation zulässt und generell eher defensiver orientiert ist in den meisten Spielen, dann kann das natürlich schon ein Stück weit zum Problem werden. Was ich an ihm mag, ist eigentlich, er hat ein relativ brauchbares Aufbauspiel, zumindest besser als die beiden erstgenannten, also sprich Zambrano und Abraham. Jetzt ist natürlich dann die Frage, inwieweit ja, kann ein relativ junger Spieler, ist jetzt 22, inwieweit kann so ein junger Spieler dann auch wirklich dann mehr in so einer doch schwierigen sportlichen Situation, in der sich die Eintracht aktuell befindet, dann auch wirklich weiterhelfen. Das ist immer so schwierig. Das kann einerseits ganz gut funktionieren, das kann aber auch sein, dass er in dem halben Jahr eigentlich zu fast keiner Einsatzzeit kommt und ja, dann mehr oder weniger nach einem halben Jahr mehr oder weniger sang- und klanglos wieder zu Schalke dann zurückkehrt. Von daher schwierige Situation, sicherlich ein Spieler mit Perspektive, der ja jetzt einfach auch ein Stück weit dann vielleicht die Einsatzzeiten braucht und wo man dann unterm Strich dann auch gucken muss, ja, wohin geht die Reise? Ist es jetzt ein Spieler mit Bundesliga-Niveau oder ist es halt eher, ja, vielleicht doch nur die zweite Liga im Endeffekt? Das wird jetzt sich dann, glaube ich, jetzt zu den nächsten anderthalb Jahren bei ihm sicherlich mitentscheiden.
Danke an die danke für die Frage an Blub, beantwortet von Christopher Ramm. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Ich bin Christoph Fetzer, @fetzi6 auf Twitter. Alle Folgen des Vorcheck Podcasts gibt's auf www.checkpot.fm über euren Podcatcher natürlich auch und eine Facebook-Seite haben wir auch www.facebook.de/der Vorcheck. Auch auf Facebook könnt ihr uns Fragen stellen. Wir freuen uns, ich sag's gerne nochmal, über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Die werden schon ein bisschen mehr. Das ist schön. Hat einen ganz einfachen Grund. Je mehr Feedback, desto mehr Motivation bei uns. Und je mehr Motivation bei uns, desto mehr Podcasts und vielleicht auch zu anderen Themen. Also, gebt uns Feedback, nehmt euch schnell eine Minute, schreibt uns einen kurzen Kommentar, Lob, Kritik, Wünsche, Anregungen und so weiter und so fort. Weiter geht's mit Miles, den hatten wir schon mal, nehmen ihn aber gern noch einmal. mit einer weiteren Frage zu Borussia Dortmund in Richtung Konstantin. Kann Tuchel mit dem BVB den Ballbesitzfußball eindeutschen und ähnlich wie Klopp das Pressing in den Köpfen aller Fußballfans in Deutschland verankern und popularisieren? In Klammern mit dementsprechendem Effekt der Forderung und der Einstellung von Pressing-Trainern. Oder ist anders als damals die Wahrnehmung des BVB bei anderen Vereinsfans zu stark zu einem Spitzenverein verändert, um eine ähnliche Entwicklung seines Vereins zu fordern? Lange Frage, komplizierte Frage auch, Konstantin, oder?
Die Frage kann man ganz klar mit Jein beantworten. Ich möchte auch ganz kurz lernen, warum.
Klare Frage, klare Antwort.
Klares Jein. Nein, also ja und nein. Popularisierung von Ballbesitzfußball, ja. Durch Tuchel, nein. Das möchte ich einmal ganz kurz erklären. Also ich glaube nicht, dass Tuchel und der BVB jetzt so eine Art zweite Revolution, vorsichtig mit dem Wort Revolution, aber man benutzt es trotzdem gern, es klingt einfach dramatisch, einläutet wie damals Klopp. Die Atmosphäre unter der Klopp 2008, 2009, dann eben auch vor allem 2010 dann, ab da den BVB zu so einer Mannschaft geformt hat, die sich ein bisschen abgesetzt hat von vielen anderen Bundesligisten und eigentlich von fast allen, war eigentlich eine einmalige Atmosphäre. Man muss sich nochmal ganz kurz daran erinnern, nach der WM 2006 war der deutsche Fußball, hatte Talente, so ein paar gute Spieler sind ja damals so in Richtung 2008 und 2010 dann hochgekommen, gerade 2010 dann die WM, aber irgendwie hat ja doch eine Identität gefehlt. Also der deutsche Fußball stand für nichts, die Vereinsmannschaften waren eigentlich ja teilweise grottenschlecht in der Champions League, irgendwie Achtelfinals aus, Gruppenphase aus. Also das war ja schon so, dass man auch in Deutschland einfach nach was gesucht hat. Und diese fußballerische Identität wurde dann eben mit diesem Kloppschen Fußball, der aber nicht allein dafür verantwortlich war. Also Klopp war nicht der Einzige, sondern wir müssen auch immer Ralf Rangnick mit einbeziehen, der mit Hoffenheim hochkam, der sogenannte Fußballprofessor, der auch vieles davon propagiert hat, auf vielleicht ein bisschen andere Art und Weise. Klopp hat das sicherlich in einer populäreren Art getan, aber trotzdem der auch mit dafür verantwortlich war. Aber dieser Kloppsche Pressing-Fußball war ja damals auch aufgrund des Status des BVB, das Jahr oder die Saison unter Doll, ich meine, der BVB war quasi am Ende, auch jemand wie Susi Zorc stand damals übrigens auf der Kippe. Das war also dieser Kloppsche Pressing-Fußball war die Strategie des kleinen Mannes. Das war irgendwie wie, Klopp hat ja oft auch gesagt, wie ziehen wir die andere Mannschaft auf unser Niveau, auf unser schlechteres Niveau herunter. Und das ist Pressing-Fußball, so eine sehr stark fokussierte Art von Pressing-Fußball, das ist auch weiterhin ein bisschen die Strategie des kleinen Mannes eher. Ballbesitzfußball wird die nie sein. Ballbesitzfußball bedeutet mehr Dominanz. Und wer ist dominant? Ja, eigentlich eher die Mannschaft, die sich sicher ist, dass sie auch qualitativ eigentlich stärker ist als der Gegenüber, die auch weiß, wir können den dominieren, wir haben das Selbstbewusstsein, wir kennen unsere Stärken. Deshalb glaube ich einfach nicht daran, dass es quasi wieder so eine Revolution gibt von unten, wo dann auf einmal ja Ballbesitzfußball entdeckt wird als die neue Strategie für die Mittelfeldmannschaften, um die Großen zu ärgern, um nach oben zu kommen, um vielleicht auch überraschende Erfolge zu feiern beim BVB eben dann. Zwei Meistertitel und natürlich Champions League Finale. Das war ja so ein bisschen der Höhepunkt dann oder auch vielleicht ja dann schon kurz hinter dem Zenit eigentlich, was den BVB anbetraf. Also daran glaube ich nicht. Auch so eine gedankliche Revolution, gerade wenn Vereinsfans angesprochen werden, wird auch schwierig, weil Van Raal, Guardiola, mit Abstrichen Jogi Löw werden ja mit Ballbesitz Fußball in Verbindung gebracht und die haben nicht unbedingt bei, sagen wir mal, beim normalen Fußballstand nicht unbedingt so den besten Ruf, wenn es um ihre taktischen Einstellungen geht. Das wird immer so ein bisschen als Ballgeschiebe abgetan. Ganz stark damals bei Van Raals Bayern, aber auch Guardiola, wenn die Bayern mal verlieren, dann ist eben dieses nutzlose Ballgeschiebe, man braucht mehr Tempo. Warum trotzdem der Ballbesitzfußball vielleicht nicht unbedingt popularisiert wird, oder populärer wird direkt, aber warum der Ballbesitzfußball trotzdem stärker Einzug halten wird in der Bundesliga, ist einfach, weil man mittlerweile sieht, dass das sozusagen ein bisschen wie der nächste Evolutionsschritt für manche Mannschaften sein muss. Also der Pressing-Fußball hatte seinen Höhepunkt schon ein bisschen gehabt in der Bundesliga und es ist sogar so, dass man jetzt mittlerweile wieder etwas weg ist vom Pressing-Fußball. Also es gibt viele Mannschaften, die zum Beispiel wieder weniger intensiv gegenpressen als noch vor ein, zwei Jahren. Das heißt also, man entfernt sich schon wieder ein bisschen davon und eigentlich hat der Pressing-Fußball sogar im Entferntesten dazu geführt, dass viele Mannschaften sich einfach defensiv jetzt hinten reinstellen. Also die haben vielleicht mal vor 2 Jahren gedacht, okay, wir pressen hoch und setzen den Gegner unter Druck. Aber daraus ist dann eher so eine zurückhaltende Taktik entstanden, immer gegen den Ball zu arbeiten, aber eben jetzt wieder tiefer zu arbeiten und sich mehr zu verbarrikadieren. Trotzdem müssen Trainer langsam darüber nachdenken, was ist eigentlich so ein nächster Evolutionsschritt. Für mein Team zum Beispiel, gerade auch so diese mittelguten Teams, so die Top 7 der Bundesliga ungefähr, also auch die so immer um Europa mitspielen, die müssen natürlich auch darüber nachdenken, was muss ich eigentlich jetzt tun, um vielleicht meine Mannschaft, um da besser performen zu können. Und da ist eigentlich dieser Ballbesitz, dieses strukturierte Ballbesitzspiel wiederum eine Möglichkeit und eigentlich auch mehr oder weniger fast die einzige Option. Denn so viel Option hat man ja als Trainer dann auch nicht bei so einer Mannschaft. Und deshalb glaube ich, dass in dieser Richtung einfach ein Lernprozess bei vielen Mannschaften, bei vielen Clubs, Trainern einsetzen wird, wo man dann eher dahin geht, dieses dominantere Spiel, wo man auch mehr Kontrolle einfach über das Spiel hat, mehr Kontrolle über das Ergebnis am Ende auch. Man kreiert eben kein Chaos, was man als gute Mannschaft, als mittelgute, überdurchschnittlich gute Mannschaft nicht so kontrollieren kann, geht man eben weg und geht hin zu mehr Dominanz. Also ich glaube, dieser Lernprozess wird den Ballbesitzfußball in Deutschland zum Beispiel vorantreiben. Und vielleicht wird es ja auch hin und wieder eine Mannschaft geben, die eben nicht wie Darmstadt dann den kompletten Anti-Fußballweg sozusagen geht. Soll jetzt keine Kritik direkt an Darmstadt sein, ist auch interessant. Aber dass es vielleicht auch mal eine Mannschaft von unten gibt, die dann eben genau das Gegenteil macht und sagt, wir treten jetzt hier auf mit Ballbesitzfußball, wir wollen den Ball zirkulieren lassen. Denn man muss sich auch ein bisschen davon verabschieden, dass es nur mit technisch ultra starken Spielern geht. Auch technisch gute Spieler, die in der Bundesliga vielleicht beim 15. oder beim 12. spielen, können das theoretisch, wenn man es passend einstudiert. Also ich glaube, über diese Schiene wird es klappen, dass Tuchel jetzt eine Popularisierung des Ballbesitzfußballes erreichen kann. Das ist natürlich nicht sein Ziel. Und zweitens glaube ich, dass einfach die Zeit, diese Kloppsche Zeit 2008, 2010, 2011, 2012 vorbei ist.
Und dann sich wiederholen wird. Dann kommt ja noch dazu, dass, denke ich doch, gute Trainer auch in allen Teichen fischen und natürlich auf Ballbesitz setzen, aber auch Pressing-Elemente mit dabei haben, Rhythmuswechsel und so weiter. Also wenn jetzt ein Trainer als reiner Pressing-Trainer oder als, was weiß ich, als reiner Ballbesitz-Trainer bezeichnet wird, das ist ja dann auch erstens zu schubladig und zweitens wahrscheinlich auch nicht erfolgsversprechend. Danke.
Ja, auf alle
Fälle. Danke an Miles für die Frage, beantwortet von Konstantin Eckmann, weil es gerade so schön ist, noch einmal Miles via checkpot.fm. Was zur Hölle will Gladbach mit den ganzen Flügelspielern? Christopher kriegt irgendwie die kurzen und knackigen Fragen. Das heißt ja immer, wenn man kurze Antworten haben möchte, dann soll man kurze Fragen stellen. Ich frage mich gerade, warum stelle ich Konstantin nicht die kurzen Fragen? Nee, Quatsch. also, Christopher, was zur Hölle will Gladbach mit den ganzen Flügelspielern?
Tja, also über Jonas Hofmann hat ja Konstantin vorhin schon nochmal so eingestreut, was er von ihm hält. Ich denke, bei ihm geben sich so ein paar Probleme im im Defensivspiel passt halt, ja, man muss ihn halt da schon ein Stück weit verstecken, unterm Strich, ja, kann auch nicht so wirklich flanken, aber er bringt halt trotzdem, ja, relativ viel, ja, sonstiges Talent mit, ist trotzdem noch ein guter Vorbereiter, hat noch ein gutes Auge, hat gute Bewegungen, also sicherlich kein schlechter Transfer für Gladbach. Gerade unter der Perspektive, dass Patrick Herrmann wohl kein Saisonspiel mehr machen wird. Ich gehe jetzt mal nochmal weiter und sage ja, dass Gladbach auch Hinteregger geholt hat und denke, dass hier einfach der Hintergrund ist für die beiden Spielerverpflichtungen, dass Gladbach da schon den Sommertransfermarkt ein Stück weit vorgegriffen hat. Haben wir auch für beide Spieler relativ viel Geld ausgegeben. Also nicht nur für Gladbacher Verhältnisse, sondern für Bundesliga-Verhältnisse allgemein. Jonas Hofmann ist, wenn man jetzt nur auf die Wintertransfers in der Bundesliga schaut, der drittteuerste deutsche Spieler nach Schürrle und Nesarenko. Wer erinnert sich nicht an ihn noch? wenn man jetzt nur auf die Nationalität schaut, also das ist eigentlich schon relativ Wahnsinn, wie sich da auch der Transfermarkt jetzt auch im Winter entwickelt hat. Ja, und deswegen, und das mache ich, damit sage ich die Sache eigentlich dann schon rund, ich gehe einfach davon aus, dass vielleicht es dann im Sommer oder spätestens dann in anderthalb Jahren dann sicherlich vielleicht Veränderungen geben wird. Patrick Herrmann ist ja sicherlich ein Spieler, der ja ähnlich wie es jetzt dann bei Reus war, dann von den größeren Vereinen dann schon vielleicht dann nochmal stärker umworben wird. Das hängt natürlich immer ein Stück weit davon ab, wie er jetzt nach seiner Kreuzbandverletzung dann zurückkommt. Da haben wir mal angenommen, er erreicht wieder das Niveau, wie er jetzt in der letztjährigen Hinrunde hatte, dann wird ihn Gladbach auf Dauer nicht halten können und dann ist es natürlich schon besser, man hat eine Nachfolge im Kader, als wenn man dann ja als Verein dann nochmal auf die Suche gehen muss. Ich glaube, das war so der Hintergrundgedanke, weil jetzt rein aus der sportlichen Perspektive hilft er jetzt vielleicht aktuell noch nicht so unbedingt weiter. Zumal ja auch jetzt die Mehrfachbelastung für Gladbach eigentlich komplett weggefallen ist. Nichtsdestotrotz natürlich, ja, wenn es jetzt die Möglichkeit gab, den Spieler zu verpflichten, dann war es jetzt unterm Strich wahrscheinlich schon cleverer, als dann im Sommer vielleicht für das gleiche Geld oder für die, ja, für das gleiche finanzielle Paket dann noch gegebenenfalls weniger zu bekommen. Von daher sicherlich kein schlechter Move. Aber Konstantin hat schon ein paar Bedenken eingestreut und ja, muss jetzt mal sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt bei Gladbach.
Dazu ist, denke ich, auch noch zu sagen, dass ja in der Vorsaison, also vor der vergangenen Saison, Gladbach ja schon auf den Flügeln extrem aufgerüstet hat mit Traoré, Johnson, Assar, wer noch?
Hahn ist auch noch dabei.
Genau. Ja. Und vor der Saison hieß es ja, dass das Gladbach extrem viel über die Flügel spielt, aber das Lustige war damals, dass sie über die Flügel gar nicht so viele Tore eingeleitet haben. Also der Schritt dahin, sich diese Spieler zu holen, der war schon nachvollziehbar. Jetzt mittlerweile kann man vielleicht schon sagen, sie übertreiben es ein bisschen, aber Christopher hat ja auch gesagt, was der Grund dafür sein könnte. Danke.
Es kann natürlich, wenn ich noch einen Satz zu, weil das jetzt Johnson ja auch schon genannt, es kann natürlich auch sein, dass Johnson jetzt wieder in die Abwehr rückt und das Traoré zum Beispiel auf die Linksaußen rutscht und dadurch dann ja auf der Rechtsaußenposition wieder ein Platz frei wird. Das sind natürlich so spielerische Überlegungen, wo man jetzt auch mal gucken muss, wie Schubert jetzt dann das gesamte Spiel jetzt anlegt, weil es ja jetzt auch mit der Vorbereitung dann trotzdem schon mal ja ein Stück weit nochmal die Möglichkeit gibt, jetzt aus Trainerperspektive seine eigenen Ideen einzubringen.
Danke an Miles für die Frage, beantwortet von Christopher Ramm. Wir machen weiter mit Johnny. Wie seht ihr die Qualität der Nachwuchsarbeit in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Auf einigen Positionen scheint ja ein langfristiges Defizit zu bestehen. Insbesondere die Kreativität der Spieler scheint begrenzt. Konstantin, was sagst du zu dieser Frage von Johnny?
Grundsätzlich sehe ich im deutschen Nachwuchsfußball eine Fülle an Talenten, mal quantitativ gesprochen. Da ist Deutschland, ja, das kann man jetzt schlecht verifizieren, aber ich sehe Deutschland also im Moment auf Platz 3 vielleicht weltweit. Also Spanien hat noch mehr Talente. Wenn man so ab U17 schaut, Argentinien hat massiv viele Talente. Vielleicht sind die noch vor Deutschland, aber das ist wirklich natürlich schwer zu verifizieren. Es gibt auch immer welche, die dann spät starten. Es gibt welche, die schaffen doch den Sprung nicht so richtig oder werden mit Verletzungen sehr stark zurückgeworfen. Aber zumindest sehe ich bei vielen Bundesligisten, beziehungsweise also bei A-Jugend- und B-Jugend-Bundesligisten, beziehungsweise bei den Jugendmannschaften der eben aktuellen Bundesliga-Teams, sehe ich schon eine größere Fülle an Talenten, also Beispiel Werder Bremen, Beispiel Schalke, auch Beispiel Stuttgart, die haben da wirklich viele in der Hinterhand. Es kommt manchmal darauf an, wie die eingesetzt werden oder wie die Trainer dann mit diesen Talenten umgehen. Wurde ja auch so ein bisschen angesprochen in der Frage, dass es verschiedene Positionen gibt, die mehr unterrepräsentiert sind, dass sie, klar, das wissen wir, Außenverteidigung und Mittelsturm vor allem. Alles, was Mittelfeld selbst betrifft, Sechserposition, Zehner, Achter, auch Flügelposition. Da gibt es sehr, sehr viele Spieler. Innenverteidigung sieht auch nicht so schlecht aus. Torhüter traditionell immer gut. Problem ist wirklich, dass man das in den letzten Jahren nicht unbedingt so gesteuert hat. Also die besten Spieler sind einfach alle irgendwie ins Zentrum gegangen und haben dann auf der Sechserposition gespielt. Manche sind dann vielleicht, oder auf der offensiven Außenposition, manche sind dann vielleicht später noch den Schritt gegangen hin zum Außenverteidiger, wenn es vielleicht auf ihrer normalen Position nicht so gut geklappt hat. Das ist möglich, weil Außenverteidiger kann man schulen, auch noch im späteren Bereich. Bei Mittelstürmern, wenn man wirklich richtigen Mittelstürmer sucht, das ist schon ein bisschen schwieriger, da einen noch zu Mittelstürmer zu formen. Normalerweise geht es ja eher so ein bisschen in die andere Richtung. sondern vielleicht einen vom Mittelstürmer dann zum Außenstürmer macht. Aber also wie, da ist wirklich ein Problem, und das sehe ich bei vielen Teams. Also es gibt einige Bundesliga-Teams, die haben eigentlich keinen so talentierten Stürmer, Neuner in ihren Nachwuchsmannschaften, wo man davon ausgehen könnte, dass der den Durchbruch irgendwie in den nächsten Jahren schaffen wird, weil es einfach da technisch nicht so gut ausreicht, oder es ist einfach einer, der vielleicht nur groß ist und deshalb nach vorn gestellt wurde, aber der dann in der Bundesliga da natürlich mit seiner Größe weniger ausrichten kann als vielleicht bei den U19-Jährigen. Also das ist schon ein Problem, dass man verschiedene Positionen vielleicht als nicht so wichtig angesehen hat, gerade bei der Außenverteidigung habe ich immer das Gefühl, aber Mittelstürmer ist wirklich ein Problem. Die größte Hoffnung ist wahrscheinlich aktuell Johannes Eggestein von Werder Bremen auf der Position. Zur Kreativität der Spieler, also diese vielen Sechser, Zehner, die es im Mittelfeld gibt, die ja oft einfach die besten Techniker ihrer Mannschaften sind, U19, U17, die sind von Haus aus kreativ. Also ich glaube, viele gerade sehr talentierte Fußballer, die sind von Haus aus schon kreativ und haben vielleicht auch was Verrücktes an sich, was man ja nicht unbedingt austreiben müsste. Also vielleicht auch was Straßenfußballerhaftes, obwohl alle mittlerweile auf den Akademien sind, aber manche sind vom Typ her trotzdem nur so ein bisschen straßenfußballerhaft, und manche sind auch einfach geniale Passspieler, und auch aus einem genialen Passspiel heraus kann ich ja Kreativität entwickeln. Problem ist nur, dass in den, seit diesem Paradigmenwechsel beim DFB, seitdem man wirklich da auch versucht, viel strukturierter vorzugehen, in der ganzen Trainerausbildung, in der Jugendspielerausbildung, in den Nachwuchsleistungszentren, seitdem dieser Turnaround in den 2000ern getan wurde, und seitdem man eben das 4-2-3-1 dann irgendwann für sich entdeckt hat, was ja doch schon einige Jahre her ist, da hat man vielleicht auch manches Mal Spieler in eine zu simple oder zu simple Rollen gesteckt und vielleicht ihre Kreativität limitiert. Das fällt viel auch jetzt zuletzt noch bei Nachwuchsmannschaften, bei Nachwuchsnationalmannschaften auf. Ich hatte da letzten Sommer mal einen etwas kontroversen Artikel bei Zeit Online gehabt. Da hat sogar dann der U17-Nationaltrainer Wück dann mich schärfstens attackiert auf Twitter, was ich natürlich cool fand. Weil man hat schon gemerkt, dass vielleicht nicht alles so verkehrt war. Und mein Kritikpunkt war eben, dass gerade kreative Sechser, kreative Zehner in merkwürdige, sehr defensive Rollen gesteckt werden. Oder dass sogar, und das finde ich noch bedenklicher, dass sogar teilweise eher der etwas defensiv stärkere, aber unkreative Sechser über dem kreative Sechser gewählt wurde, wenn es um Auswahlmannschaften ging oder wenn es darum ging, wer in die Startelf dann gesteckt wird. Finde ich auch problematisch. Gerade bei Jugendteams sollte man eigentlich grundsätzlich erstmal die Spieler schon noch ein bisschen dazu fördern, auch eigenständig, autonom da zu denken und nicht immer nur im System. Sicherlich braucht der deutsche Fußball auch taktisch stark geschulte Spieler, aber taktisch stark geschult oder taktisch intelligent bedeutet nicht immer, dass ich in einem System wie auf Schienen dann vorgehen muss. Also das ist eigentlich nicht richtig. Es gibt viele sehr spielintelligente Fußballer weltweit, die eben gerade das nicht tun und deshalb eigentlich auch individual und gruppentaktisch so herausragend sind. Da fand ich, dass der DFB ein bisschen den falschen Weg gegangen ist, um die alle in diese Formation da hineinzupressen, diese Rollen hineinzupressen. Oder sie einfach nicht zu berücksichtigen, wenn sie vielleicht sich nicht komplett an diese sehr strikten Vorgaben gehalten haben. Aber es gibt meines Wissens oder meiner Beobachtung nach gibt es da schon ein Umdenken auch im Nachwuchsfußball beim DFB, wo es eben hingeht zu so 4-3-3 haften Grundordnungen. Die Nummern sind egal, es geht aber vor allem darum, dass man versucht, vielleicht mehr Dreiecke, mehr Kombinationen, den Ballfluss stärker zu fördern, dass einfach mehr Ballbesitz gespielt wird, weniger schnell in die Spitze gespielt wird, was auch ein Problem war bei den Nachwuchsteams in den letzten Jahren zum Teil, dass die eben sehr schnell den Raum überbrücken wollten, also so ein bisschen in diesen Umschaltfußball verfallen sind, obwohl sie eigentlich die dominante Mannschaft waren, auch die besseren Techniker hatten. Und da sehe ich schon auch ein Umdenken bei manchen Nachwuchstrainern und beim DFB auch so ein bisschen. Das passiert auch immer nicht von heute auf morgen, also es ist auch alles ein längerer Prozess, wo es eben dahin geht, wirklich die Zirkulation des Balles, die ganzen Pässe, das alles mehr zu fördern und dass man einfach das ein bisschen smoother durchs Mittelfeld den Ball gleiten lässt und da auch eben die ganzen guten Passtechniker da wirklich besser fördert, in dem Sinne, dass sie eben wirklich auch ihre Technik ausleben können Und deshalb denke ich, dass man sich von dieser Entwicklung schon was versprechen kann, hinsichtlich dessen, dass dann auch das Endprodukt, in Anführungsstrichen, was dann vielleicht beim Bundesligisten ankommt, dieser 20-jährige Sechser, der dann, oder Zehner oder Halbspieler, der dann befördert wird, dass der dann auch einfach noch mehr Kreativität einbringt. Aber wir haben ja auch schon Spieler, die eigentlich das schon in gewisser Weise tun und in den letzten Jahren aus den Nachwuchsmannschaften kamen. Stendera zum Beispiel ist so einer, oder das sind ja, also gibt's ja doch den einen oder anderen Max Meyer. Mit Abstrich auch so jemand wie Weigel, also das ist auch an sich eigentlich ein kreativer Spieler, der aber auch natürlich seine Stärken und Schwächen gut einschätzen kann. Und da gab es also schon einige Spieler, sind aber auch manche hinuntergefallen, beziehungsweise in den Jugendmannschaften hinuntergefallen, weil sie vielleicht ein bisschen zu wild in den Augen des Trainers waren und eben das System nicht so gut beherrscht haben, in den Augen des Trainers immer. Und das hoffe ich, dass das sich ein bisschen verändern wird. Denn die einzige Gefahr, die eigentlich beim deutschen Fußball so ein bisschen besteht, ist, dass das, was in den 1990ern zum Teil war, was ich zumindest glaube, nach dem Ausspruch von Beckenbauer mit den hinzukommenden DDR-Spielern, man sei auf Jahre hin unschlagbar, und dann hat man eben so total eigentlich die taktische Entwicklung verpasst in den 90ern, während Sacchi und Capello und viele andere Trainer eben da schon die neuesten Scheiß an die Taktiktafeln gezaubert haben. Da hat man eben in Deutschland noch mit den Stöckchen gespielt. Dann hat man das geschafft, hat diesen Turnaround auch wirklich, diesen Paradigmenwechsel dann auch wirklich in den 2000ern, musste man ja auch tun, also nach dem Ribbeck-Debakel hat es ja wirklich jeder gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber man hat eben lange gebraucht. Und die einzige Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, und ich hoffe, das wird nicht dazu kommen, ist, dass man jetzt wieder ein bisschen zu lange braucht und vielleicht wieder den nächsten Zug verpasst und dann warten muss auf den Anschlusszug. Und das kann dann manchmal ein bisschen dauern und vielleicht nicht, dass man dann irgendeine Generation an Fußballern verliert, aber man muss ganz klar sagen, dass insgesamt das Niveau, das individuelle Niveau der Fußballer aktuell, der Jugendfußballer in Deutschland, ist schon sehr hoch und ich glaube, das ist auch höher als noch vor 10, 15 Jahren. Und das könnte dann die ganze Sache auch so oder so ausgleichen.
Dieses zu wild, was du angesprochen hast, das bringt mich nochmal zum Eishockey, weil ich vor kurzem die Biografie von Bobby Orr gelesen habe. Wer ihn nicht kennt und wer sich nicht für Eishockey interessiert, ja, der wohl beste Verteidiger aller Zeiten, der sogar den Scoring-Titel gewonnen hat in der NHL. Einer, der eben viel gemacht hat mit dem Puck an seinem Schläger und nicht immer die einfache Lösung gesucht hat, sondern halt kreativ war. Und der kritisiert in dieser Biografie, dass die jungen Spieler ja von den Trainern auch zurückgehalten werden und eben nicht mehr kreativ sein sollen, sondern eben eher den einfachen Pass wählen sollen, eher die sichere Lösung, weil natürlich auch in den Jugendmannschaften schon ein gewisser Erfolgsdruck herrscht. Konstantin, lässt sich das vielleicht auch auf Fußball übertragen? Ist das vielleicht auch ein Grund für die mangelnde Kreativität? Weil man muss ja schon sagen, du hast zwar jetzt Stendera und Meyer angesprochen, aber man ist dann doch wieder überrascht, wenn so einer wie Leroy Sané ist jetzt vielleicht in der Hinrunde das beste Beispiel rauskommt und halt einfach mal unbekümmert aufspielt und einfach mal macht in der gegnerischen Hälfte und was probiert und manchmal geht's halt gut und manchmal geht's halt schief.
Also meinst du jetzt, dass der Erfolgsdruck in den Jugendteams?
Ja, und dass die Spieler vielleicht auch so ein bisschen zurückgehalten werden, wenn du vorher gesagt hast, manche sind zu wild und vielleicht auch mal ein bisschen. Okay. Aber das ist ja, und das zielt ja wieder genau auf das, was du geschildert hast. Vielleicht, denn wenn die taktischen Formationen und die taktische Ausbildung gut ist und wenn beide Mannschaften gut stehen, dann braucht's ja andersrum wieder Individualisten, die halt eine gute Idee haben und halt so eine Defensive dann mal zwei eng stehende Viererketten oder was weiß ich mal knacken können durch Kreativität. Also man hatte da auch so ein bisschen Wellenbewegungen, ja, also klar, jetzt ist halt momentan ist gerade so das System und die mannschaftliche Geschlossenheit und dass jeder seine Laufwege kennt und die Viererkette, die Abläufe kennt, das ist jetzt momentan ganz, ganz groß, aber um das wieder zu knacken, brauchst du wieder die andere Welle, also wieder den Individualismus.
Genau, das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, gerade im letzten Sommer von meiner Seite oder von anderen Beobachtern gewesen, weil da haben ja viele U-Mannschaften gespielt, U-Nationalmannschaften bei verschiedenen Turnieren und man hat ja nichts gewonnen in dem Sinne, obwohl, gut, die Turniere sind nicht unbedingt so einfach und wenn sich dann bei der U17 einer wieder durchverletzt oder so, das ist nicht unbedingt natürlich so prickelnd, aber man hat sich da bestimmt mehr erhofft zum Teil. Und da war eben schon auffällig, dass die Spieler, und da muss man schon sagen, dass es auch da Spieler gibt, die eigentlich vielleicht kreativer sein könnten, als sie da aufgetreten sind, denn sie waren so in so einem Gerüst ein bisschen zu sehr gefangen. Und man hat sie vielleicht nicht unbedingt komplett von der Leine gelassen, vielleicht für die, die es jetzt verfolgt haben, so vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ein bisschen wie bei Gladbach jetzt in dieser Saison. Also unter Favre waren die Spieler dann irgendwann zu eingeschränkt und dann hat Schubert einfach mal angefangen, ja, mal die Tore zu öffnen und die Pferde einfach aus dem Stall zu lassen und dann mal schauen, was passiert. Und das ist schon, glaube ich, ein Problem gewesen. Ist es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, vielleicht gibt es da auch wieder ein bisschen Umschwung, aber dass man vielleicht die Spieler doch zu sehr versucht hat, zu dieser taktischen Disziplin zu drängen und in dem Moment, in dem man taktische Disziplin darin versteht, dass es bedeutet, in einem System quasi wie auf Schienen die Abläufe, die Verschiebeabläufe zu beherrschen, aber sonst eben wenig dazu beizutragen, wenig autonome Entscheidungen zu treffen, dann limitiere ich eben manchen Spieler. Und gerade im Nachwuchsbereich ist das eben schon ein bisschen bedenklich, denn da geht es ja auch trotzdem noch ein bisschen darum, die Talente zu fördern und vielleicht auch mal einen wilden Spieler, und wild ist immer auch in Anführungsstrichen gemeint, also einer wie Leroy Sané, der wirkt vielleicht wild und sicherlich, der macht auch öfters mal die falsche Entscheidung, da trifft manchmal die falsche Entscheidung. Da gab es auch Spiele, ich kann mich erinnern, Schalke bei Stuttgart, 20 falsche Entscheidungen in der ersten Halbzeit getroffen, aber trotzdem in anderen Spielen, bei seinem Coming-out sozusagen gegen Real Madrid damals, da ist der intuitiv wahrscheinlich immer in die richtigen Räume gelaufen beim Dribbling oder immer mit dem Ball in die richtigen Räume, hat sich immer perfekt angeboten. Also es gibt auch solche Spieler, die einfach intuitiv dann trotzdem sehr talentiert sein können, wenn es um taktische Prozesse geht. Das zum einen und zum anderen eben auch ist für mich eben ein taktisch intelligenter Spieler, was ich schon erwähnt hatte, eben nicht nur einer, der auf Schienen 4-4-2 perfekt defensiv verschieben kann, sondern einer, der eben auch in den etwas improvisierteren Offensivabläufen, und die sind immer etwas zum Teil oder meistens immer etwas improvisierter, eben dann auch da weiß, was er tun könnte, um seinen Mitspielern zu helfen, um den perfekten Raum zu belaufen, um dann anspielbar zu sein mit der perfekten Körperhaltung, mit der perfekten Haltung zum restlichen Spielfeld, um dann meinetwegen den entscheidenden Schlüsselpass zu spielen oder so. Also, und das muss man dann vielleicht wieder ein bisschen, oder das musste man jetzt vielleicht wieder ein bisschen stärker in den Fokus rücken, im 4-4-2 verschieben, im Mittelfeldpressing verschieben, das können sie fast alle. Aber es geht eben auch darum, diese Offensivkreativität dann noch ein bisschen stärker zu fördern. Und da kommen wir vielleicht auch wieder, um den Bogen jetzt zu Ende zu spannen, vielleicht auch wieder ein bisschen hin zu diesem Pressing-Fokus, der vorhin angedeutet wurde. Und Pressing-Fokus bedeutet eben, dass man trotzdem erstmal immer auf diese Arbeit gegen den Ball konzentriert ist. Und die vielleicht perfekt beherrscht, aber es braucht eben auch mehr. Und die perfekten Mannschaften, die so als Pressing-Mannschaften, Umschaltmannschaften bezeichnet werden, ich sag mal, Simeones Atletico 2014, Klopps Dortmund 2012, das waren eben Mannschaften, die konnten den Ball sehr gut erobern. Aber das waren auch Mannschaften, also gerade, da fallen mir auch Dortmund und Atletico ein, die waren aber auch überragende Umschaltspiele. Und Reus, Götze, Lewandowski, kann ich immer empfehlen, Auswärtsspiel damals gegen Malaga beim Champions League One 2013. Auswärtsspiel gegen Malaga, da gab es Umschaltsituationen, da haben die beim höchsten Tempo sich den Ball zugespielt, improvisiert. Aber das war so genial zum Teil gespielt und die haben sich immer in den richtigen Raum bewegt, ob intuitiv oder vorgegeben, aber es war einfach so. Und das macht natürlich auch jede Mannschaft aus. Also nur den Ball zu erobern, ohne zu wissen, was ich danach tue, oder nur limitiert zu sein dann auch und dann einfach wieder einen langen Ball nach vorn zu bolzen oder eine Flanke zu schlagen, die irgendwo ins Nirvana geht oder wo ein Stürmer 1-4 steht. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und auch anderes Beispiel im Atletico Madrid, also wie Diego Costa, Koke, Felipe Luis, wie die dann interagieren konnten, Nachball gewinnen, das war genauso herausragend. War vielleicht eine Defensivmannschaft auf den ersten Blick, aber genauso eine Offensivmannschaft auf den zweiten Blick. Also heißt, wir müssen aufpassen, dass wenn wir auf Pressing fokussiert sind, dass wir da nicht in so einen Trott reingeraten, dass wir da nur noch wissen, wie wir im 4-4-2 Bälle erobern können, aber alles andere ist dann irgendwie nebensächlich. Denn das wird erstens langweilig und zweitens nicht erfolgreich.
Danke an Johnny für die Frage, beantwortet von Konstantin Eckner. Und dann haben wir noch eine Frage von Marcel, der wissen will. Also erstmal sagt er danke für den Podcast. Bitteschön, danke fürs Zuhören. Und dann stelle die Frage, Konstantin, wann startest du deinen eigenen Fußball-Stand-Up-Comedy-Podcast? Und die Frage gehen wir natürlich an Christopher.
Ja, also ich würde es nur befürworten. Also Ich meine, ich kenne ja jetzt auch noch die ganzen, seine ganzen Aussagen, wenn wir dann off-air sind, die haben es natürlich dann schon in sich. Also ich,
das wird wahrscheinlich reichen.
Wenn du ihnen ein bisschen Raum einräumst,
ja,
den Kanal, dann können wir hier so ein bisschen offener Kanal spielen und dann kann sich Konstantin hier mal so ein bisschen ausprobieren.
Noch mehr Raum. Am einfachsten wäre wahrscheinlich einfach das Vor- und Nachgespräch aufzuzeichnen und dann das einfach zusammenzuschneiden und dann hätte man diesen Stand-Up-Comedy-Podcast wahrscheinlich schon.
Wenn es ein extra Format gibt, dann habe ich vielleicht die Chance, auch nochmal wieder zu Wort zu kommen bei der einen oder anderen Frage.
Und dann streuen, das ist das Problem, dass man beim Podcast keine Emojis einstreuen kann. Die müsste man dann irgendwie als Soundbeispiel vielleicht noch zwischenschneiden und dann wäre das Ding schon rund.
Ja, der nächste Schritt wäre natürlich dann nach den ein, zwei Pilotfolgen dann auf einen Videopodcast umzusteigen.
Genau, und dann die Emojis immer so aufploppen lassen. Irgendwie den tanzenden Pinguin oder die hochgezogene Augenbraue oder was weiß ich, was er dann noch so im Programm hat.
Klingt gut.
Herr Konstantin, das liegt bei dir.
Ja, ja, auf alle Fälle. Also auch unter uns Klosterschwestern. Unter uns Klosterschwestern gibt es ja auch so ein Sprichwort. Für Geld mache ich alles.
Den Schneeengel machenden Affen sehe ich hier gerade noch als Emoji bei Skype. Also da haut er schon alles raus.
Ja. Alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auf alle Fälle.
Wir danken für die Fragen. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter unter @ramc zu finden. Danke dir, Christopher.
Danke dir.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Konstantin Fips Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
www.checkpot.fm ist die Homepage, www.facebook.de/der-vorcheck die Facebook-Seite. Noch einmal sei es gesagt, wenn ihr uns auf Twitter schreibt, dass ihr die letzte Episode gut gefunden habt oder wenn ihr noch eine zusätzliche Frage habt oder eine Anregung, dann könnt ihr das alles auch auf iTunes machen, eine kurze Rezension schreiben, Sterne klicken, also Bewertungen abgeben, da freuen wir uns drüber. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.